Du bist die Kraft, die mir oft fehlt, und wir beten ja ganz oft, dein ist das Reich und die Kraft. Auf diese Kraft bauen wir. Das Thema unserer Predigtreihe ist das Gebet, ist das Beten. Und wenn wir beten, dann wenden wir uns an den ewigen, allmächtigen Gott. Seine Allmacht zeigt sich zum Beispiel darin, dass Tausende, ja Millionen Menschen gleichzeitig zu ihm beten können und dass er mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit und Konzentration jedes einzelne dieser Gebete hört und darauf eingeht. Heute ist das Thema das ganz große Gebet der Christenheit, das Vaterunser. Das Vaterunser ist ein Teil der bedeutendsten Rede, die jemals gehalten wurde, ein Teil der Bergpredigt. Jedenfalls in der Fassung, wie wir sie am Ende des Gottesdienstes beten. Es gibt noch eine weitere Fassung, da komme ich noch drauf. Jesus sagt zu seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, so sollt ihr beten. Das Vaterunser ist also ein Mustergebet. Bevor er das Gebet vorstellt und bevor er das so einleitet, hat Jesus vorher das richtige Beten abgegrenzt vom falschen Beten. Das gibt es nämlich auch. Da nenne ich nur die Stichworte, die er da gebraucht, das Gebet der Heuchler und das Gebet der Heiden. Ihr aber sollt so beten. Es kommt also auf den Inhalt des Gebetes an und auf die Haltung des Herzens. Dass der Wortlaut nicht das Wichtigste ist, zeigt Jesus dadurch, dass er seinen Jüngerinnen und Jüngern das Gebet zum himmlischen Vater noch in einer zweiten Fassung vorgebetet hat. Jetzt aber die uns gewohnte Fassung als Predigttext. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was bedeutet es, wenn wir beten, Vater unser? Es hat sich so eingebürgert. In manchen Konfessionen, in manchen Übersetzungen finden wir es auch, wie wir es gewohnt sind in modernem Deutsch, unser Vater im Himmel. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, Hebräer 2,10, in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Wir sollen Söhne und Töchter Gottes sein. Maria aus Magdala war die erste, die dem auferstandenen Jesus begegnete. In dieser dramatischen und denkwürdigen Begegnung, da sagt schließlich Jesus zu ihr und gibt ihr einen ersten Auftrag des Auferstandenen. Jesus, der Auferstandene, sagt zu Maria Magdalena: Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Gott nimmt uns hinein in das, was ja eigentlich nur seinem Sohn gilt, in die Kindschaft Gottes und macht uns zu Gottes Kindern. Wir dürfen also als Kinder Gottes zu unserem Vater im Himmel beten. Mit diesem Gebet, mitten in der Bergpredigt, etwa in der Mitte, erklärt Jesus einen neuen Gottesnamen. An die Stelle des unaussprechlichen Gottesnamens, den Gott dem Mose geoffenbart hat, wo das Alte Testament dann voll Ehrfurcht Adonai sagt für diese vier Buchstaben JHWH, den Gottesnamen, an diese Stelle als den eigentlichen und bedeutendsten Gottesnamen setzt nun Jesus einen neuen Namen Gottes, den ersten Namen Gottes, Vater im Himmel. Vater im Himmel, der neue neutestamentliche Gottesname. Es gibt die unsichtbare Welt, nicht nur diese sichtbare. Und auch wenn Gott nun unser Vater im Himmel ist und wir Gottes Kinder sein dürfen, so bleibt er doch vom Alten Testament her gesehen Adonai, der Ewige, der Allmächtige, dem wir nur in Ehrfurcht begegnen können. Dann die Bitte: Geheiligt werde dein Name. In den 10 Geboten heißt es, 2. Mose 20, Vers 7, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also, wie gebrauchen wir den Namen Gottes richtig? Indem wir ihn mit seinem Namen, der uns geoffenbart ist, anreden und das ernst meinen, unser Vater im Himmel, indem wir ihn ehren und ihn anbeten. Jesus sagt, der Name des Herrn soll geheiligt werden, er soll angebetet werden, er soll durch Wort und Tat verherrlicht werden. Die Gemeinde, in der ich im Vikariat war, ist auch noch eine große, lebendige Gemeinde. Das ist sehr schön, das mitzuerleben, jetzt über mal Livestream, Gottesdienst, auch nach Jahrzehnten. Und es ist eine Gemeinde, die wunderbar Gottesdienst und Abendmahl feiert. Gott also ganz intensiv im Gottesdienst anbetet, der für die Landeskirche eher ungewöhnlich, eigentlich immer 1,5 Stunden dauert. Während meiner Zeit als Vikar wollte ich in dieser Gemeinde das Anliegen der Weltmission wichtig machen. Entsprechend habe ich gepredigt und gelehrt, meistens viel zu viel gelehrt. Mein Lehrpfarrer sagte dann mal, ja, das geht natürlich auch, man kann natürlich auch immer wieder mal eine Lehrpredigt halten. Und ich habe das gesagt, euch ist der Gottesdienst so wichtig, die Anbetung Gottes, das Abendmahl, der Gottesdienst steht im Mittelpunkt eures geistlichen Lebens, die Anbetung Gottes, den Namen Gottes herrlich und groß zu machen, des ganzen Gemeindelebens. Und dann aber die Frage, was ist denn mit denen, die noch gar nicht Gottesdienst feiern können, weil sie ihn, diesen ewigen Gott und Vater im Himmel, noch gar nicht kennen? Das ist das Ziel der Weltmission, dass Menschen den Namen Gottes heiligen können, ihn anbeten können, die das bisher noch nicht konnten, weil sie ihn vorher nicht kannten und jetzt kennen. Mission ist immer ein freiwilliges Angebot nach Lukas 10, die zu suchen, die Kinder des Friedens sind, wenn man das in die ursprüngliche Sprache zurückverfolgt, die Ben Shalom, Sohn des Friedens, Bat Shalom, Tochter des Friedens sind, die zu suchen und zu finden und dann zu Gott zu bringen. Dass Gottes Name von mehr und mehr Menschen in aller Welt geheiligt wird, das geschieht durch Mission. Es ist das Angebot der Gnade Gottes und Gott will, dass dieses Angebot allen Menschen gemacht wird. Merkwürdigerweise haben damals die Mitchristinnen und Mitchristen in dieser lebendigen Gemeinde das so nach meiner Wahrnehmung erstmal gar nicht so gesehen. Das wurde ihnen nicht wichtig, als ich darüber gepredigt und gelehrt habe. Und dann geschah für mich eine Schlüsselerfahrung. Es war mitten in diesem Vikariat, war 1993, als meine Frau und ich die Berufung in die Weltmission erreichte. Und als wir dann vor der Gemeinde standen und sagten, wir sind in die Mission berufen, konkret nach Indonesien, da begann das Fragen, wieso, Sie werden doch Pfarrer, Sie sind doch im Vikariat, was bedeutet das denn? Da begann das Fragen und es entstand ein Klärungsprozess. Und das Hochinteressante war, dass der schließlich nach 3,5 Jahren da hinein mündete, dass diese Gemeinde uns dann in die Mission ausgesandt hat, offiziell mit, dort heißt es nicht Presbyterium, sondern Kirchenvorstand, mit Kirchenvorstandsbeschluss. 3,5 Jahre deshalb, weil ich noch ein Jahr Vikariat hatte, dann hatten wir ein halbes Jahr Vorbereitungskurs bei dem Missionswerk und dann mussten wir noch 2 Jahre auf das Visum warten. Und die Gemeinde brauchte diese Zeit und das war anscheinend richtig so. Und dann wurden wir ausgesandt. Seither ist Mission in dieser Gemeinde ein Thema. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Es ist oft nicht die Information, die Lehre, sondern die Person, die da ist. Und das Persönliche. Nicht nur, damit es unter uns geschieht, geheiligt werde dein Name, beten wir so, sondern auch, damit die, die Gott bisher nicht kennen, seinen Namen heiligen können. Also damit Aufbruch in die Weltmission geschieht, darum beten wir, geheiligt werde dein Name. Sozusagen in Klammern immer mehr und mehr und in immer weiteren Kreisen überall in der Welt. Wir beten dann auch, dein Reich komme. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 10, vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, ob sie auf der Erde sind oder unter ihr. Einmal ist die Zeit der Weltmission vorbei. Das ist die Erwartung der Christinnen und Christen, dass seine Herrschaft sichtbar kommt. Dann ist das Zeitalter des Reiches, wenn er seine Herrschaft sichtbar antritt. Und darum bitten wir, dein Reich komme. Im selben Kapitel der Bergpredigt, in dem das Vaterunser steht, da sagt Jesus auch, was unsere Priorität sein soll. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, 33. Und die Offenbarung zeigt uns dann in vielen verschiedenen Bildern diesen Sieg Jesu über alle Mächte. Zum Beispiel, das lohnt sich mal, sich das vorzustellen, nachzulesen, in Offenbarung 19, 11 bis 16, die hatten damals in der Sprache, in Griechisch, wohl kein Wort für Schimmel. Also deswegen heißt es der Reiter auf dem weißen Pferd. Der Reiter auf dem weißen Pferd, wo die meisten Ausleger sagen, das kann gar nicht anders sein als der triumphierende Jesus, der Reiter auf dem weißen Pferd. Mit vielen anderen Reitern um ihn auch auf weißen Pferden. Ein gewaltiges Bild in der Offenbarung für den Sieg Jesu und für die sichtbare Verwirklichung des Reiches Gottes. Er wird richten, er wird herrschen, sein Wille wird im Himmel und auf der Erde geschehen. Also wenn wir beten, dein Reich komme, dann bereiten wir damit uns selbst, die Gemeinde, die Kirche und die Welt auf die Wiederkunft Jesu vor. Das ist das Vorbereitungsgebet für die Wiederkunft Jesu. Und dann beten wir, dein Wille geschehe. Sein Wille soll schon jetzt geschehen. Das ist die große Entscheidung, die wir Menschen zu fällen haben. Jesus hat in einem Gleichnis das einmal deutlich gemacht, wo er sagt, die das denen in den Mund legt, die das nicht wollen und ablehnen. Wir aber wollen nicht, dass dieser Herr über uns sei. Um diese Frage geht es eigentlich für alle Menschen, diese Entscheidung. Will ich mein eigener Herr sein oder irgendwelchen Mächten gehorchen? Was dann normalerweise der Fall ist, wenn ich meine, ich bin mein eigener Herr. Oder unterstellen wir uns seinem Willen. Wir beten, dein Wille geschehe. Und das soll in der Heilsgeschichte geschehen, aber auch in unserem persönlichen Leben. In den großen und in den kleinen Entscheidungen unseres Lebens. Wenn wir so beten, dann heißt das, dass wir uns auf einen Weg mit Gott begeben. Und wir können uns das angewöhnen, wenn Entscheidungen in unserem Leben anstehen, wenn wir Pläne machen, dann zu fragen, was, Herr, ist dein Wille? Und das ist dann sozusagen ein Dreischritt. Wir fragen, Herr, was ist dein Wille? Wir erwarten, dass er ihn uns zeigt und dann sollen wir ihn auch tun. Das Thema braucht wirklich eine eigene Predigt, deswegen nur die Stichworte, wie finden wir den Willen Gottes heraus? Durch Gottes Wort, den allgemeinen, geoffenbarten Willen Gottes, durch die, in der Gemeinschaft der Christinnen und Christen, durch seelsorgerlichen Rat. Ich kann in ein seelsorgerliches Gespräch wirklich mit der Frage gehen, ich habe eine Entscheidung vor mir oder ich habe einen großen Plan für mein Leben. Was ist denn richtig, was soll ich tun und den Rat des Seelsorgers, der Seelsorgerin suchen. Hinweise Gottes durch Finger zeige, wo er mir klar macht durch seinen Geist, das kommt jetzt von mir, da rede ich zu dir, da zeige ich dir was. Das direkte Wirken des Heiligen Geistes und nicht zuletzt unser Verstand, der uns gegeben ist, dass ich dann, wenn ich nicht was anderes sehe, für und wieder aufschreibe und mir Gedanken darüber machen. Auch so kann Gott diese Frage beantworten. Wie im Himmel, so auf Erden. Also noch einmal, es gibt die unsichtbare Welt, aber auch in dieser Welt, auch wenn das Reich noch nicht vollendet ist, was Jesus aufrichtet, soll ich schon jetzt mich unter seine Herrschaft begeben und viele andere möglichst auch. Schon jetzt sollen wir unter seine Herrschaft gestellt werden und damit auf dem Weg zum Reich Gottes schon sein. Bisher waren es nicht die Bitten, die wir sofort in unseren Gedanken und auf unseren Lippen haben. Es waren Bitten, in denen es um Gott, um sein Reich, seinen Willen geht. Nun kommt die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Es gibt die himmlische Welt und es gibt diese irdische Welt. Und wenn wir diese irdische Welt sehen, dann müssen wir uns immer klar machen, Gott kann auch eine ganz andere Welt schaffen und er hat es auch getan. Die Welt der Engel ist eine ganz andere. Das können wir uns dadurch zum Beispiel klar machen. Ihre Versorgung mit Lebensenergie funktioniert völlig anders als bei den Menschen, bei den Tieren oder den Pflanzen auf dieser Erde. Wir wissen nicht wie, aber das ist eben ganz anders. Wir Menschen sind aber in der sichtbaren Welt. Wir brauchen Nahrung und Wohnung und so weiter. Und auch ganz nah zu dem Vater Unser finden wir das ja in der Bergpredigt, dieser grundsätzliche Aufruf, sorget nicht. Gott will dafür sorgen. Wir beten also, gib uns das, was wir täglich zum Leben brauchen. Und dieses Gebet erinnert uns immer daran, dass wir nicht vergessen sollen, dass es von Gott kommt, dass es Gottes Gabe, dass es Gottes Segen gibt. Es erinnert uns daran an diese gute Sitte, und das ist viel mehr als nur eine Sitte, an diese biblische Wahrheit des Tischgebetes. Jesus hat das entsprechend der damaligen Sitte so gemacht, wir können es nachlesen, etwa bei der Speisung der 5000, dass Gott zum Himmel aufsieht und dankt, Matthäus 6, Vers 41, oder Markus 6, Vers 41, oder beim Abendmahl, Markus 14, 22, 23. Das ist also ein ganz guter biblischer Gebrauch, das Tischgebet. Das können wir sozusagen eine Brücke bauen von der Gemeinde, vom Gottesdienst zu unserem Zuhause am Essenstisch. Und Jesus sagt auch, sorgt nicht für den morgigen Tag. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Matthäus 6, 34. Und dann kommt eine ganz große Bitte und vergib uns unsere Schuld. Ohne Vergebung der Schuld kommen wir nicht in das Reich Gottes. Und diese Bitte an Gott, vergib uns unsere Schuld, ist verknüpft mit einer Zusage in diesem Gebet. Ich sage im Gebet Gott etwas zu, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus bekräftigt in dem Vater unser, wie wichtig das ist. Und er tut es noch einmal deutlich nach dem Vater unser, wenn er direkt nach dem Vater unser sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Matthäus 6, 14 und 15. Das ist eine Frage, mit der wir uns stellen mit diesem Gebet. Wo herrscht Unfriede, weil ich etwas nicht vergeben habe? Wo ist etwas, was ich vergeben sollte? Wo wird erst Vergebung einen Konflikt lösen? Paulus legt im ersten Korintherbrief die Bergpredigt ganz konkret aus. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? 1. Korinther 6, Vers 7 und beruft sich dabei auf Matthäus 5, 38 bis 41. Oder so wie Jesus es eben auch sagt, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Also direkt mit dem Vater unser verknüpft, auch ganz in der Nähe, Matthäus 5, 44, 45. Und Jesus sagt auch, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, Lukas 6, 36. Paulus steigert diesen Gedanken dahingehend, Römer 5, Vers 8, Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch Feinde waren. Jesus ist nicht für die Guten gestorben, er ist zur Erlösung der Bösen gestorben. So sagt er es ja auch selbst, Markus 2, 17, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus sagt, segnet, die euch fluchen. Matthäus 5, 44, auch hier in der Bergpredigt, ganz in der Nähe. Und dann kommt noch eine ganz große Bitte, und führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine ganz große geistliche und auch theologische Frage, führt Gott in Versuchung? Da gab es ja sogar eine Kontroverse, wo der Papst sich zur deutschen Fassung des Vaterunsers entsprechend geäußert hat. Also zum Beispiel die Frage 1. Mose 22, die Opferung Isaaks. Oder die Geschichte mit David und Bathseba, 2. Samuel 11. Oder Gott sendet einen Lügengeist auf die Propheten, die dann falsch prophezeien im Auftrag Gottes durch diesen Lügengeist, 1. Könige 22, 22 und natürlich die ganze Hiob-Geschichte, da gibt es ganz viele große Fragen. Wie führt Gott im Blick auf Versuchungen? Wir sollen ja bitten, führe uns nicht in Versuchung. Und da gibt es nach dem biblischen Zeugnis, nach dem Befund der Bibeltexte, die Versuchungen, denen wir standhalten sollen und können. Petrus schreibt, widersteht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht den, wen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben. 1. Petrus 8, Vers 9. Aber es gibt auch andere Versuchungen. Da bedeutet diese Bitte, dass wir erkennen, wann wir vor der Versuchung fliehen sollen. Paulus hat das an die Christinnen und Christen in Korinth sehr deutlich gemacht. Es gibt Versuchungen, da gibt es nur eins, vor diesen Versuchungen fliehen. Paulus schreibt, das ist das alte Lutherdeutsch, flieht die Hurerei. 1. Korinther 6, 18, eine moderne Übersetzung, flieht vor den sexuellen Sünden. Und Paulus schreibt auch im 1. Korintherbrief, flieht von dem Götzendienst. 1. Korinther 10, Vers 14. Also modern, haltet euch von allem Götzendienst fern. Das mag uns jetzt ganz altmodisch vorkommen und es ist auch in unserem gesellschaftlichen Kontext nicht praktizierbar. Aber es zeigt etwas von dem Ernst der Herausforderung. Der amerikanische Evangelist Billy Graham hat eine Vereinbarung mit sich selbst geschlossen. Er würde sich nie allein in einem Raum mit einer Frau aufhalten, die nicht seine eigene Ehefrau ist. Das ist sehr altmodisch und merkwürdig, aber das zeigt etwas von dieser Gefahr, dass so ein geistlicher Mensch sagt, es lauert da immer eine Gefahr. Es kann den Punkt geben, wo wir nur noch fliehen können, wo nur noch die Flucht angesagt ist, sonst wird der Schaden unermesslich. Das habe ich einmal mitbekommen, das war ein Missionar mit einem ausgedehnten Dienst und der ist in diese Versuchung geraten. Er ist nicht geflohen, er hat das dann selbst sehr bald aufgedeckt und hat gesprochen von a complete fall, sei ihm geschehen, ein vollständiges in Sünde fallen. Die Konsequenz war, dass er und seine Frau das Missionsfeld verlassen mussten, dass es zu einer Ehekrise kam. Wir haben dann nach einiger Zeit die Nachricht bekommen, dass es in dieser Ehe zu einer Rededication gekommen ist, eine Erneuerung der Ehe durch die Erneuerung des Eheversprechens nach Buße und Vergebung. Das Nichtfliehen vor der Versuchung bedeutet in diesem Fall den Verlust der Berufung, jedenfalls dieser konkreten Berufung in den missionarischen Dienst mit einer großen Reichweite. Das Zweite, wo wir Gott mit dieser Bitte darum bitten, dass wir ganz aufmerksam auf das Wirken des Heiligen Geistes achten, der uns zeigen soll, wo wir fliehen sollen, ist der Götzendienst, nachdem wie Paulus das im 1. Korintherbrief auslegt. Die Mehrheit der Christinnen und Christen lebt in Gegenden, wo das ganz konkret sein kann als Versuchung. Auch bei uns gibt es viele okkulte und esoterische Angebote, wo es geistlich heißen muss, Hände weg, flieht davon. Ich möchte aber auch das Beispiel der Ideologien erwähnen. Da gibt es auch vieles, worauf wir uns als Christinnen und Christen nicht einlassen dürfen. In letzter Zeit ist in diesem Zusammenhang ein Thema in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Wie haben christliche Werke sich in der Zeit des Nationalsozialismus verhalten? Ich habe mich darüber durchaus gewundert, dass mein verehrter ehemaliger Dekan an der Hochschule in Korntal, Dr. Helmut Egelkraut, vielleicht haben den manche gekannt, dieses Thema in seinen letzten Lebensjahren zu seiner letzten großen, jahrelangen Forschungsarbeit gemacht hat, die dann zu einem Buch mit vielen hundert Seiten, eine große Studie, die veröffentlicht wurde, auch einen Preis bekommen hat dafür. Wie war die Stellung eines großen Missionswerkes und dessen Leiter zum Nationalsozialismus? Auch der Nachfolger auf meiner Dozentenstelle, Elmar Spohn, hat eine solche Frage zu seinem Forschungsgebiet gemacht und seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Leider zeigt es sich durch solche Forschung, dass viele Christen und auch leitende Persönlichkeiten oft unkritisch mit der Ideologie und Politik des Nationalsozialismus umgegangen sind. Ja, es gibt auch solche, die öffentlich den Nationalsozialismus begrüßt haben und unterstützt haben, wie man dann etwa in den Missionsheften nachlesen kann, und das haben die dann eben da erforscht. Und ich spreche jetzt nicht von den sogenannten deutschen Christen, sondern von Christen und Leitern aus dem Bereich der Gemeinschaftsbewegung. Wir wissen aber, es gab auch andere, zum Beispiel auch solche, die zunächst den Nationalsozialismus begrüßt haben, aber dann sehr bald gemerkt haben, was die menschenverachtenden Hintergründe dieser Ideologie waren. Dann möchte ich den bedeutenden Missionsleiter der Basler Mission und Missionstheologen Karl Hartenstein nennen. Der hat erst das auch sehr begrüßt, hat dann aber sehr schnell gemerkt, was das für eine Versuchung ist, und ist dann bald Mitglied der Bekennenden Kirche geworden. Er hat sehr stark daran mitgewirkt, dass der Deutsche Evangelische Missionstag, der Zusammenschluss der Missionsgesellschaften, sich klar auf die Seite der Bekennenden Kirche gestellt hat. Leider sind manche Leiter, die zur Zeit des Nationalsozialismus der Versuchung erlegen sind und diesen begrüßt und unterstützt haben, nach dem Ende des Nationalsozialismus noch einer zweiten Versuchung erlegen. Sie haben ihre Unterstützung totgeschwiegen, sie haben nicht dafür um Vergebung gebeten oder es sogar so dargestellt, als seien sie gegen den Nationalsozialismus eingetreten. Das geht auch aus diesen beiden Forschungsarbeiten hervor. In meiner Studienzeit in den 1970er Jahren habe ich es dann miterlebt, wie Theologiestudenten und Studentinnen, auch Professoren, der Versuchung in einer anderen Richtung erlegen sind. Sie sind Anhänger des Kommunismus geworden, der damals an den Universitäten nach 68er Jahren die herrschende Ideologie war. Führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, wir bitten darum, wachsam zu sein, dass wir nicht der Versuchung erliegen, sei es zum Beispiel der sexuellen Verfehlungen oder uns Ideologien zu wenden, seien sie auf der einen oder anderen Seite so verkehrt und menschenverachtend. Wir beten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da bleibt sprachlich offen, ist es das Böse oder der Böse? Beides gilt ja. Noch hat der Böse, hat das Böse viel Macht in dieser Welt. Offenbarung 12, Vers 12, er hat aber nur noch wenig Zeit. Jesus wird seine Herrschaft für alle sichtbar antreten und dann ist das Böse, dann ist auch der Böse besiegt. Das glauben wir, dessen sind wir gewiss. Und deshalb bekennen wir am Ende des Vaterunsers ein kurzer, deutlicher Bekenntnistext. Denn dein ist das Reich. Er hat die Macht, he is in charge. Denn er hat die Kraft. Dein ist das Reich und die Kraft. Mit seiner mächtigen Kraft besiegt er das Böse. Denn dein ist die Herrlichkeit, nicht nur die Macht und die Kraft, sondern die wunderbare Herrlichkeit, an der wir etwa nach dem Zeugnis des Römerbriefs, des Kolosserbriefs, des ersten Thessalonicher Briefs Anteil haben sollen und werden. Und das gilt dann für immer und ewig. In Ewigkeit. Amen. Ich möchte jetzt zum Abschluss der Predigt diese Gedanken kurz zusammenfassen. Wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen Gott Vater nennen. Geheiligt werde dein Name. Das ist ein Gebet für Mission. Dein Reich komme. Wir richten uns aus auf die Wiederkunft Jesu. Dein Wille geschehe, wenn ich Pläne mache oder vor Entscheidungen stehe. Erstens, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dann erwarten, dass man Gottes Willen erkennt und dann Gottes Willen auch tun. Und dann die Vergebung. Die Frage, wem soll ich vergeben? In Versuchungen und Anfechtungen, welchen soll ich standhalten und vor welchen Versuchungen gilt fliehen? Nicht standhalten, sondern fliehen. Jesus Christus spricht an vielen Stellen und besonders Matthäus 28, 18, mir ist alle Macht übergeben. Johannes Evangelium etwa, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Deshalb Jesus Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Ich möchte zum Abschluss das große Gebet des Herrn in der anderen, also zum Abschluss der Predigt jetzt, das große Gebet des Herrn in der anderen Fassung mit uns beten. Lukas 11, 2 bis 4. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Amen.